Hallo, ich bin Tina und ich freue mich voll, dass ich heute Abend hier predigen darf und ich bete noch zu Anfang. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du jetzt hier bist. Vielen Dank für dein Wort, das lebendig ist. Ich bitte dich, dass du uns ansprichst und dass wir deine Stimme hören können. Amen. Ich bin schwanger. Dieser Satz kann ja in ganz unterschiedlichen Tonfällen und somit mit ganz unterschiedlichen Gefühlen ausgesprochen werden. Schatz, ich bin schwanger. Mit ganz viel Freude und Erleichterung sagt es vielleicht eine Frau zu ihrem Mann, wenn es ein Paar ist, die schon ganz lange auf ein Kind warten. In einem anderen Fall ist es vielleicht eher Angst oder Überforderung. Was? Ich bin schwanger? Bei dem jungen Mädchen, das noch nicht mal die Schule beendet hat. Oder bei der Frau, die vielleicht bereits 3 Kinder hat und nicht weiß, wie sie es mit dem 4. Kind schaffen soll. Heute Abend geht es um die wohl bedeutendste Schwangerschaft der ganzen Menschheitsgeschichte. Und es geht um Maria. Maria, das ist eine junge Frau aus Nazareth. Nazareth ist übrigens ein Ort, der so klein und unbedeutend ist, dass er im gesamten Alten Testament nicht einmal erwähnt wird. Und Maria war so zwischen 14 und 16 Jahren alt, also ihr Leben lag vor ihr und seit kurzem ist sie verlobt. Das ist nicht erstaunlich zu der Zeit, da war man da tatsächlich im heiratsfähigen Alter. Und wenn man verlobt war, dann hieß es, dass alle rechtlichen Dinge für die Ehe schon ausgemacht waren und das Einzige, was jetzt noch fehlte, war der feierliche Akt, in dem der Bräutigam seine Braut nach Hause holt. Und das wurde dann ganz groß gefeiert, 7 Tage lang. Und das war natürlich ziemlich planungsaufwendig, aber bald sollte es soweit sein. Aber dann geschieht das Unglaubliche. Gott schickt einen Engel zu Maria, Gabriel. Und der steht dann eines Tages plötzlich vor ihr in ihrem Wohnzimmer mit einer wahnsinnigen Botschaft. Ich lese aus dem Lukasevangelium im 1. Kapitel die Verse 28 bis 29. Gabriel erschien ihr und sagte, sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr sei mit dir. Erschrocken überlegte Maria, was der Engel damit wohl meinte. Stellt euch das mal ganz kurz vor. Da steht plötzlich ohne jede Ankündigung ein Engel vor euch. Kein Wunder, dass Maria da erstmal der Schreck in die Glieder fährt. Ich selbst gehöre zu den ziemlich schreckhaften Menschen auf der Welt und hätte wahrscheinlich kurz losgeschrien. Ich hoffe, dass es bei Maria nicht ganz so schlimm war. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz auch darauf hinweisen, dass wir, glaube ich, manchmal ein bisschen falsche Vorstellungen von Engeln in unserem Kopf haben. Engel, das sind keine Märchenfiguren. Engel, das sind keine gedrechselten Pummelchen mit Pausbäckchen und Engel haben auch, glaube ich, nicht zwangsläufig Flügel. Eigentlich ist Engel überhaupt kein Begriff für eine rein äußerliche Sache. So benutzen wir das ja oft heute, ne? Wir sagen Engel und denken sofort an diese Figuren mit Flügelchen, die nett lächeln. Nein, Engel ist keine Beschreibung für eine äußerliche Sache, sondern eigentlich ist Engel eine Funktionsbestimmung. Der Begriff Engel ist eine Funktionsbestimmung. Engel, das sind Boten Gottes. Boten von der göttlichen Majestät. Und schon allein deswegen sind sie ehrfurchtseinflößend. Und das war die Erfahrung der biblischen Personen, die Engeln begegnet sind. Und die spricht da eine deutliche Sprache. Und so ist auch Marias Reaktion. Maria erschrickt. Aber wahrscheinlich nicht nur wegen der Erscheinung von Gabriel, sondern auch wegen seines Grußes, wegen dem, was er zuerst zu ihr gesagt hat. Weil sie eben ahnt, dass der Bote, der sie so grüßt, mit einer göttlichen Botschaft kommt. Sei gegrüßt, du bist beschenkt mit großer Gnade, der Herr ist mit dir. Und wahrscheinlich war da nur eine Frage in ihrem Kopf. Was hat der mir wohl jetzt zu sagen? Warum ist der hier? Vielleicht war ihr Kopf voll mit ganz vielen verschiedenen Ideen und sie erinnert sich an einzelne Geschichten aus dem Alten Testament, aus ihrer Bibel, die sie kennt, wo auch Leute Besuch von Engeln bekommen haben. Und jetzt fragt sie sich, will Gott mich vielleicht auch in ein fernes Land schicken? Oder will Gott vielleicht mich fragen, was ich mir im Gebet von ihm wünsche? Vielleicht war ihr Kopf aber auch ganz leer vor Schreck. wie auch immer sie sich gefühlt hat, mit der Botschaft, mit der Aufgabe, die dann auf sie zukommt, hat sie ganz bestimmt in ihren kühnsten Träumen nicht gerechnet. Ich lese weiter. Da erklärte er ihr: Hab keine Angst, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihn auf den Thron seines Vaters David setzen. Er wird für immer über Israel herrschen und sein Reich wird niemals untergehen. Heute Abend geht es um den König Jesus, der alles auf den Kopf stellt. Und wirklich, er stellt das Leben von seiner Mama, von Maria, schon vor der Geburt ganz schön auf den Kopf. Du bist schwanger. Mit dieser Botschaft ist von einem auf den anderen Tag, von einem auf die andere Sekunde in Marias Leben alles anders. Ihr ganzes Leben kommt aus dem Gleichgewicht. Ihr ganzes Leben kommt auf einmal zum Stillstand. Der Engel krempelt alles um. Alle ihre Pläne, die sie sich wahrscheinlich so schön überlegt hatte, sind durchkreuzt. Ihre romantischen Vorstellungen und Träume von der Hochzeit mit ihrem Verlobten, von dem Leben als Familie, da ist plötzlich ein Strich durchgezogen. Gottes Sohn soll zur Welt kommen und sie soll seine Mama sein. Was wird ihr da wohl durch den Kopf gegangen sein? Wie kann ich das meinem zukünftigen Mann beibringen? Was wird meine Familie sagen? Werden sie mich verstoßen? Wer wird mir schon glauben, was der Engel gesagt hat? Sie stand also wirklich, rein menschlich betrachtet, sowohl moralisch als auch gesellschaftlich vor dem völligen Aus. Eine unerklärliche Schwangerschaft, da musste man zu der Zeit schlimmstenfalls sogar mit einer Steinigung rechnen. Wir spüren hier also, dass der Beginn der weihnachtlichen Botschaft erstmal gar nichts mit Feststimmung zu tun hat, sondern mit einer herausfordernden Sache des Glaubens. Und all die Ankündigungen des Engels, dass dieses Kind Gottes Sohn genannt werden wird, dass er König sein wird, dass er ein Reich haben wird, das kein Ende hat, all das scheint sie erstmal zu überhören. Na klar, jede Mutter wünscht sich nur das Beste für ihr Kind, aber diese ganzen Aussagen schon vor der Geburt, damit war Maria bestimmt überfordert. Mit ihrem Verstand, mit ihrem Fassungsvermögen, mit ihrer Vorstellungskraft konnte sie das einfach nicht fassen. Und ich glaube, das ist ziemlich oft so, wenn Gott seinen Leuten Aufträge gibt. Das ist menschlich unbegreiflich. Und darum ist in Marias Kopf auch nur Platz für einen Gedanken. Das ist unmöglich. Das geht nicht. Wie kann das sein? Wie kann das sein? Das ist eigentlich auch meine Frage, wenn ich diese Geschichte höre. Das ist vielleicht auch deine Frage. Wie soll das zugehen? Und Maria ist mutig und stellt diese Frage dem Engel. Kleine Randbemerkung, das ist eine ganz große Kunst, Gott ernsthaft die Fragen zu stellen, die einem auf dem Herzen liegen. Und Maria macht uns das hier vor. Sie stellt die Frage und Gabriel gibt ihr, wie könnte es anders sein, wieder eine ziemlich krasse Antwort auf Marias mutige Frage. Ich lese weiter. Maria fragte den Engel: Aber wie kann ich ein Kind bekommen? Ich bin noch Jungfrau. Der Engel antwortete: Der Heilige Geist wird über dich kommen und die Macht des Allerhöchsten wird dich überschatten. Deshalb wird das Kind, das du gebären wirst, heilig und Sohn Gottes genannt werden. Sieh doch, deine Verwandte Elisabeth ist in ihrem hohen Alter noch schwanger geworden. Die Leute haben immer gesagt, sie sei unfruchtbar, und nun ist sie bereits im sechsten Monat. Denn bei Gott ist nichts unmöglich. Ein König, der alles auf den Kopf stellt? Ja, wirklich. Dieser König, Jesus, um den es in dieser Predigtreihe geht, der hat das Leben von Maria ganz schön auf den Kopf gestellt. Aber nicht nur das. Jesus stellt auch die Naturgesetze auf den Kopf. Das ist ja schon so eine brenzliche Angelegenheit mit dieser Jungfrauengeburt. Als Christen bekennen wir das im Glaubensbekenntnis. Da bekennen wir die Jungfrauengeburt als ein Bestandteil unseres Glaubens. Und ich weiß nicht, ob für dich diese Frage nach der Jungfrauengeburt ein Problem ist. Wenn ja, dann müssten ja eigentlich die ganzen Krankenheilungen, die Brotvermehrung, Jesu Gang auf dem Wasser und all die anderen unmöglichen Dinge, die er noch getan hat, auch ein Problem für dich sein, oder? Denn alle diese Dinge sind ja Sachen, die wir niemals mit dem Menschenverstand begreifen können oder auch nur irgendwie ansatzweise erklären. Denn das hat ein Wunder ja per Definition so an sich. Es sind Vorgänge, die unsere Vernunft übersteigen. Ja, Gott mutet uns das wirklich zu, dass sein Handeln über unsere Vernunft hinausgeht. Das ist manchmal schwer auszuhalten, aber er mutet uns das zu. Und letztlich ist die Jungfrauengeburt ein Wunder, dass man genauso leicht oder schwer glauben kann wie alle anderen Wunder. Da gibt es eigentlich keinen so großen Unterschied. Was aber wirklich das größte Wunder ist, ist, dass dieses Kind, das durch diese wunderliche Geburt auf die Welt kommt, ganz Mensch und ganz Gott ist. Dieser König, der da geboren wird, ist wirklich ganz Mensch und zugleich ganz Gott. Deshalb hat Jesus keinen menschlichen Vater, sondern Gott ist sein Vater. Aber er hat eine menschliche Mutter, Maria. Deshalb ist Jesus nicht erfüllt mit dem Heiligen Geist, sondern er ist gezeugt vom Heiligen Geist. Wie genau? Das wissen wir nicht. Und dazu sagt auch Lukas, der Evangelist, der das hier aufschreibt und der auch noch Arzt ist, sagt das auch nicht, einfach weil es seine Kompetenz übersteigt. Das ist was, was wir einfach nur glauben können. Dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, der Gott, der sein Volk durchs Rote Meer geführt hat, der Gott, der später seinen Sohn von den Toten auferwecken wird, dass dieser Gott auch einer Jungfrau ein Kind schenken kann. Und wie schon gesagt, und das ist mir das Wichtigste, das größte Wunder an dieser Sache ist doch nicht das Wie der Geburt und der Schwangerschaft, sondern das Wer. Nämlich der Messias wird da geboren. Der Messias, auf den Israel schon seit Jahrhunderten wartet, den soll Maria hier austragen. Der ewige Gottessohn gibt sich hinein in das Leben dieses Kindes, das da angekündigt wird. Der Allmächtige wird Mensch, wird Baby. Der Ewige wird sterblich. Der reiche Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, verzichtet auf allen seinen Reichtum und wird arm. Ein König, der alles auf den Kopf stellt. Ein König, der sein himmlisches Reich verlässt, um bei uns Menschen zu sein. Das ist Jesus. Und weil das alles so unglaublich ist, schenkt Gott Maria noch ein Zeichen, um ihr zu zeigen, dass es wirklich stimmt, was der Engel da gesagt hat. Nämlich, dass bei ihm nichts, aber auch wirklich gar nichts unmöglich ist. Er erzählt ihr, dass ihre Verwandte Elisabeth, von der alle dachten, dass sie unfruchtbar sei, bereits im 6. Monat schwanger ist. Und Gott selber kümmert sich also darum, dass Maria den Aussagen des Engels vertrauen kann. Und Maria hört genau zu, was ihr der Engel da sagt. Und dann ist sie es, die ihm eine absolut krasse Antwort gibt. Ich lese den nächsten Vers. Maria antwortete: Ich bin die Dienerin des Herrn und beuge mich seinem Willen. Möge alles, was du gesagt hast, wahr werden und mir geschehen. Darauf verließ der Engel sie. Vorhin habe ich gesagt, dass die Frage, die Maria stellt, nämlich wie kann das alles sein, dass das auch meine Frage hätte sein können. Bei dieser Antwort Marias bin ich mir da jetzt ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob ich so mutig gewesen wäre. Ich weiß nicht, ob ich so demütig gewesen wäre. Aber Maria sagt ja. Maria sagt ja zum Durchkreuzen aller ihrer Pläne. Sie sagt ja zum Aufgeben ihrer Sicherheiten. Sie sagt ja zu den Schwierigkeiten, die da auf sie warten werden. Und sie sagt ja, weil sie weiß, dass es stimmt, dass Gottes Sohn in ihr Wohnung beziehen wird. Glaube und Gehorsam gehören ganz eng zusammen. Das kann ich hier von Maria lernen. Maria ist bereit, treue Dienerin, verfügbares Werkzeug in der Hand Gottes zu sein. Gott soll mit ihr tun, Gott darf mit ihr tun, was immer er will. Sie stellt sich Gott ganz zur Verfügung, ohne jeden Vorbehalt. Dabei hat diese Einwilligung in den Plan Gottes für sie geheißen, den Weg der Erniedrigung und der Verkennung zu gehen. Wie gesagt, wer glaubt schon an die Jungfrauengeburt? War doch klar, dass da geschwätzt werden würde. Schimpf und Schande waren die Folge. Ausgrenzung, wir wissen, wie es weitergeht. Die Geburt im Stall, Flucht nach Ägypten. Wir können erahnen, wie der Ruf Gottes in Marias Leben, was das sie gekostet hat. Aber sie war bereit. dann geht der Engel. Maria ist wieder allein. Allein mit einem vollen Herzen. Mit dem Geheimnis der Geheimnisse. Mit dem Gotteskind in ihrem Bauch. Unmöglich konnte sie damit jetzt alleine bleiben. Und darum macht sie sich auf den Weg zu ihrer Verwandten Elisabeth, von deren Schwangerschaft ja der Engel Gabriel ihr erzählt hat. Sie braucht jetzt jemanden, mit dem sie reden kann. Sie sucht Gemeinschaft. Aber von der Begegnung, da müsst ihr selber in eurer Bibel nachlesen, sonst wird meine Predigt zu lang. Aber ich sag euch, es lohnt sich. Ist auch im Lukas-Evangelium im ersten Kapitel. Vielleicht könnt ihr das heute Abend vorm Schlafengehen machen. Es ist nämlich ganz spannend, was da passiert. Bevor Maria Elisabeth überhaupt was sagen kann, was los ist, weiß Elisabeth das schon durch den Heiligen Geist. Sie weiß, wer da vor ihr steht. Und jetzt lese ich euch doch einen einzigen Vers aus dieser Begegnung vor, nämlich Vers 43. Welche Ehre, sagt Elisabeth zu Maria, welche Ehre, dass die Mutter meines Herrn mich besucht. Und durch diese Worte von Elisabeth ist Maria selbst nochmal so gestärkt und ermutigt, dass sie ein wunderbares Loblied auf Gott singt. Das sogenannte Magnifikat, sagt man in der Theologensprache. Ich möchte mir jetzt mit euch nur noch zum Schluss kurz einen Auszug daraus anschauen und verweise an dieser Stelle mal auf die Predigt von Elke am 21. Dezember. An dem Sonntag wird sie nämlich eine ganze Predigtzeit haben, über diesen großartigen Bibelabschnitt zu sprechen. Aber ich lese euch, wie gesagt, nur kurz noch ein paar Verse daraus vor. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Und mein Geist freut sich, Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf. Wir haben gehört, wie der König Jesus das Leben von Maria auf den Kopf stellt. Wir haben gehört, wie er die Naturgewalten auf den Kopf stellt. Und jetzt zum Schluss hören wir noch was darüber, wie er die Hierarchien dieser Welt auf den Kopf stellt. Und das fängt damit an, mit der Art und Weise, wie Gott sich seine Leute für seinen Dienst auswählt. Er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen, so formuliert das Maria hier. Es gab vorher kein Casting. Es gab keine Auswahl vor laufenden Kameras. Es gab keinen Preiswettbewerb. Maria musste sich nicht erst irgendwie beweisen. Für die Entdeckung Marias gab es keinerlei Voraussetzung, keinerlei Empfehlung, keinerlei Begründung. Gott hat Maria ja nicht ausgewählt, weil sie irgendwie einen besonderen gesellschaftlichen Stand hatte. Er hat sie nicht ausgewählt, weil sie aus einer besonders einflussreichen Familie gekommen wäre. Und er hat sie auch nicht ausgewählt, weil sein Sohn bei ihr die besten Lebensbedingungen vorgefunden hätte. Er hat sie allein aus Gnade ausgewählt. Allein deshalb, weil Gott eine ganz besondere Liebe für das Niedrige, für das Schwache hat. Es ist eigentlich immer merkwürdig, wie Gott sich seine Leute auswählt. Mose, der Mörder, und der sagt, ich kann gar nicht reden. Jeremia, der sich für viel zu jung hält. Petrus, der ein Lügner ist, und man könnte viele weitere Beispiele aufzählen. Jeder Personalberater würde bei der Personalpolitik Gottes die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Mit so einem Haufen von Dilettanten und Versagern kann man echt keinen Blumentopf gewinnen. Aber ist ja das Gute bei Gott. Gott will gar keinen Blumentopf gewinnen, sondern die Herzen von Menschen. Und um das zu tun, um Herzen von Menschen zu gewinnen, kommt er uns so nah, wie es geht und wird selber Mensch. Es gibt ein ganz bekanntes Kinderlied. Ich selbst bin gar nicht christlich aufgewachsen und habe das erst mit 21 kennengelernt, aber da hat es mich voll begeistert. Vielleicht kennen manche von euch das. Da heißt der Text, ich kann nicht so gut singen, deshalb singe ich es nicht vor, sondern sag's euch einfach. In Gottes Königreich ist alles umgekehrt. Willst du hoch hinauskommen, bist du unten nicht verkehrt. Um groß zu werden, lerne klein zu sein. In seinem Königreich ist alles umgekehrt. Sozusagen das Lied zum Thema heute Abend. Und dieser König, bei dem alles umgekehrt ist, den beschreibt Maria in ihrem eigenen Lied mit den machtvollsten Worten. Und diese machtvollen Beschreibungen von Jesus, die fordern heraus. Es gibt so viele Jesus-Light-Versionen. Viele nehmen nur so ein bisschen so ein Häppchen von Jesus. Jesus als Lehrer oder Jesus als Lebensberater oder Jesus als Gesellschaftsreformer. Aber wir brauchen keinen Religionsstifter mit neuen Lehren. Wir brauchen keinen Guru mit Tipps für unsere Lebensbewältigung. Und wir brauchen auch erst recht keinen neuen Moralprediger. Was wir brauchen, ist einen Retter. Ein Retter, der uns von Sünde befreit. Den Sohn Gottes, der als König herrscht und regiert. Und durch dessen Sterben am Kreuz wir alle, so wie Maria, Begnadigte sind. Gottes Heil, Gottes Rettung, nichts anderes bedeutet wörtlich der Name Jesus. Es gab zwar auch noch andere, die so hießen, ohne Frage, aber niemand außer Jesus Christus war genau das, was sein Name sagt, der verheißene Retter, das Heil. An Jesus, dem Kind in der Krippe und dem Mann am Kreuz, entscheidet sich bis heute alles. Er ist der König, der alles auf den Kopf stellt. Das Leben der Maria, die Naturgesetze, die Hierarchien dieser Welt, indem er das Schwache erwählt. Und wenn du willst, auch dein Leben. Jesus ist ein König, der alles auf den Kopf stellt. Darüber habe ich jetzt viel gesagt. Zum Schluss nur noch eine einzige Sache, die ich auch noch sagen will. Jesus ist auch ein König, der alles gerade rückt. Der erfüllt, was schon lange angekündigt war. Denn schon im Alten Testament können wir das lesen. Ich lese euch da noch zwei Stellen vor. In Jesaja lesen wir: Deshalb wird der Herr selbst das Zeichen geben. Seht, die Jungfrau wird ein Kind erwarten. Sie wird einen Sohn das Leben schenken und er wird Immanuel genannt werden. Das heißt, Gott ist mit uns. Nichts anderes ist Jesus. Gott ist mit uns. Und in Sacharja lesen wir: Juble und sei fröhlich, Tochter Zion, denn ich komme, um in deiner Mitte zu wohnen, spricht der Herr. Und wisst ihr was? Genau das ist Weihnachten. Das ist gewissermaßen die Definition von Weihnachten. Es geht nicht um gemütliche Familienidylle, haben wir ja gesehen, dass das bei Maria erstmal auch überhaupt nicht so war, sondern es geht um Gott, der bei uns einzieht. Es geht um ein Erschrecken und um ein Staunen. Und es geht um Freude und um Lob über Jesus, den König, der alles auf den Kopf stellt und der dann auch alles gerade rückt. Amen.